Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, Frau Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, Herr Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Frau Süssmuth, liebe Frau Bergmann, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 13. Dezember 1972 wählte der Deutsche Bundestag die Sozialdemokratin Annemarie Renger zur Präsidentin. Es war ein historischer, ein denkwürdiger Tag. Annemarie Renger war die erste Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments überhaupt. Gewählt von einer Volksvertretung, in der nur knapp 6% Frauen waren, ein zuvor und danach nicht wieder erreichter Tiefstand. Der erste weibliche zweite Mann im Staat, lautete eine der unbeholfenen Schlagzeilen damals. Also offenbar mussten sich auch die Journalisten, aber nicht nur die, an eine Bundestagspräsidentin erst gewöhnen. Annemarie Rengers Geburtstag nähert sich im Oktober zum 100. Mal. Sie ist also im selben Jahr auf die Welt gekommen, in dem die Frauen in Deutschland das erste Mal von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen konnten, bei der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919, fast auf den Tag genau vor 100 Jahren. Wir feiern heute etwas Selbstverständliches, dass Frauen Staatsbürgerinnen sind, dass sie sich an der Gestaltung von Staat, Politik und Gesellschaft ebenso beteiligen können wie Männer, dass sie dieselben Rechte haben. Es dauerte ja lange, bis dieses Postulat in Recht gegossen wurde. Und es dauerte noch länger, bis aus formalen Rechten selbstverständliche gesellschaftliche Wirklichkeit wurde. Der Kampf um Freiheit und Demokratisierung war über Jahrzehnte ein Kampf für die Rechte der männlichen Hälfte der Bevölkerung, bis die Frauen es selber in die Hand nahmen, sich in Vereinen organisierten, öffentlich Forderungen stellten, ein breites, auch internationales Netzwerk knüpften, bis die verschiedenen Strömungen der Frauenbewegung gemeinsam Druck für das Frauenwahlrecht machten, über weltanschauliche Differenzen hinweg. Das aktive und passive Wahlrecht wurde den Frauen von Männern gewährt. Aber erstritten, erkämpft haben es sich die Frauen. Bis kurz vor Ausbruch der Revolution fanden sie dafür auch kaum Verbündete, auch in den politischen Parteien nicht. Eine einzige Partei hatte sich das Frauenwahlrecht offiziell ins Programm geschrieben. Aber, Frau Nahles, hohe Priorität genoss die Forderung auch dort nicht. Ein sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter räumte noch im November 1918 ein, man habe nicht so sehr für das Frauenwahlrecht gekämpft, weil man vermutete, am stärksten würden die konservativen Parteien davon profitieren. Also, Frau Büdenbender, Wahlrechtsfragen waren immer schon Machtfragen. Viele Zeitgenossen waren ohnehin davon überzeugt, dass die Frauen selbst dieses Recht gar nicht haben wollten. Das war ein Irrtum. Als Frauen das erste Mal ihre Stimme abgeben durften, nutzten weit über 80% ihr neues Recht. Es wurden 37 Frauen in die Weimarer Nationalversammlung gewählt, also fast 9% der Abgeordneten. Das mag nicht allzu viel erscheinen, aber zum Vergleich, der Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag überstieg die 10%-Marke erstmals mit Beginn der 11. Wahlperiode 1987. Verfassung und Recht sind das eine. Und das andere ist die Veränderung gesellschaftlicher Normvorstellungen. Die lässt sich nicht verordnen. Von den ersten Frauen im nationalen Parlament bis zur ersten Frau in einer bundesdeutschen Regierung verging noch einmal fast ein halbes Jahrhundert. Elisabeth Schwarzhaupt wurde 1961 Bundesministerin für das Gesundheitswesen, nachdem die Unionsfraktion mit vereintem Druck den Widerstand von Bundeskanzler Konrad Adenauer gebrochen hatten. Nicht nur die meisten Männer, auch mehr als 2/3 der Frauen hielten es Mitte der 60er Jahre nicht für normal, dass Frauen berufstätig sind. Für Mann- und Kindersorgen war für fast 90% der befragten westdeutschen Frauen das vorrangige Lebensziel. Politisches Engagement oder gar die Übernahme politischer Ämter ließen sich damit kaum vereinbaren, zumal unter den damaligen Rahmenbedingungen. Der Wandel der allgemeinen Vorstellung über die Rolle der Geschlechter dauerte lange bei Männern, aber auch bei den Frauen selbst, und er dauert an. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen Anspruch formuliert das Grundgesetz in Artikel 3. Vor 70 Jahren wurde im Parlamentarischen Rat hart um diesen Satz gerungen, und wir verdanken ihn der Hartnäckigkeit Elisabeth Selberts, einer der 4 Mütter des Grundgesetzes und dem von ihr mobilisierten weiblichen Teil der Öffentlichkeit. Nach der Wiedervereinigung waren es wiederum Frauen, die sich erfolgreich für die Ergänzung dieses Grundgesetzartikels stark machten. Darunter der Deutsche Frauenrat als Dachverband bundesweiter Frauenorganisation. Und seit 1994 verpflichtet Artikel 3 den Staat ausdrücklich zum Handeln. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist ein unaufgebbarer Grundsatz unserer Verfassung. Er ist damit von allen zu akzeptieren, die Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Diesen Anspruch müssen wir auch jenen zumuten, denen er aus kulturellen oder religiösen Gründen fremd ist, wohl wissend, dass er auch bei uns nicht von heute auf morgen gesellschaftlich akzeptiert war. Wohl wissend auch, dass es mit Blick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen noch einiges zu tun gibt, nicht zuletzt in Politik und Parlament. Der gesunkene Anteil von Frauen in diesem Haus, ihre unterdurchschnittliche Beteiligung in den allen Parteien, die viel zu geringe Zahl von Bürgermeisterinnen und Landräten erinnern uns daran. Auch wenn Frauen längst in politischen Spitzenpositionen zu Hause sind, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, da hat die Bundeskanzlerin recht, und auch 2 oder 3 oder 4 noch nicht. Bei aller Auseinandersetzung um die richtigen Mittel und Wege zur tatsächlichen Gleichstellung werden wir um eine Erkenntnis wohl nicht herumkommen, dass wir die für unsere Gesellschaft unverzichtbaren Tätigkeiten, die heute noch ganz überwiegend von Frauen unbezahlt verrichten, anders aufteilen müssen. Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege. Das ist eine weithin akzeptierte Erkenntnis, aber an deren Umsetzung müssen wir Männer gelegentlich mit Nachdruck erinnert werden. Erst wenn Frauen und Männer wirklich frei entscheiden können, wo sie die Prioritäten in ihrem Leben setzen wollen, ohne auf Beruf oder Familie oder gesellschaftliches Engagement zu verzichten, ist das Ziel erreicht. Und die Geschichte der Emanzipation von Frauen lehrt, es könnte noch ein längerer Weg sein. Aber mit Blick auf die starken, selbstbewussten Frauen, die wir in diesem Land haben, ist mir um den Erfolg nicht bange. 2 dieser starken Frauen werden gleich zu uns sprechen. Rita Süssmuth, die erste Bundesfrauenministerin und frühere Bundestagspräsidentin, und Christine Bergmann, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der ersten rot-grünen Bundesregierung. Und zuvor hören wir die Schauspielerin Susanne Marie Wrage. Sie leiht Maria Juchatz ihre Stimme und liest Auszüge aus der ersten Rede einer Frau vor einem demokratisch gewählten deutschen Parlament. Am 11. Sitzungstag der Weimarer Nationalversammlung trat die SPD-Abgeordnete Juchatz ans Pult und begrüßte das Plenum mit der Anrede: Meine Herren und Damen, so selbstverständlich und doch damals revolutionär.
Meine Herren und Damen, Heiterkeit. Es ist das erste Mal in Deutschland, dass die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Sehr wichtig bei den Sozialdemokraten. Die Frauen besitzen heute das ihnen zustehende Recht der Staatsbürgerinnen. Gemäß ihrer Weltanschauung konnte und durfte eine vom Volk beauftragte sozialistische Regierung nicht anders handeln, wie sie gehandelt hat, als sie bei der Vorbereitung dieser Versammlung die Frauen als gleichberechtigte Staatsbürgerinnen anerkannte. Ich möchte hier feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutsche Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen das gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorbehalten worden ist. Wollte die Regierung eine demokratische Verfassung vorbereiten, dann gehörte dazu das Volk, das ganze Volk in seiner Vertretung. Die Männer, die dem weiblichen Teil der deutschen Bevölkerung das bisher zu Unrecht vorenthaltene Staatsbürgerrecht gegeben haben, haben damit eine für jeden gerecht denkenden Menschen und für jeden Demokraten selbstverständliche Pflicht erfüllt. Unsere Pflicht aber ist es, hier auszusprechen, was für immer in den Annalen der Geschichte festgehalten werden wird, dass es die erste sozialdemokratische Regierung gewesen ist, die ein Ende gemacht hat mit der politischen Unmündigkeit der Frau. Bravo bei den Sozialdemokraten. Durch die politische Gleichstellung ist nun meinem Geschlecht die Möglichkeit gegeben zur vollen Entfaltung seiner Kräfte. Mit Recht wird man erst jetzt von einem neuen Deutschland sprechen können, von einer Souveränität des ganzen Volkes. Durch die volle Demokratie ist aber auch zum Ausdruck gekommen, dass die Politik in Zukunft kein Handwerk sein soll. Scharfes, kluges Denken, ruhiges Abwägen und warmes, menschliches Fühlen gehören zusammen in einer vom ganzen Volke gewählten Körperschaft, in der über das zukünftige Wohl und Wehe des ganzen Volkes entschieden werden soll. Ich möchte hier sagen, dass die Frauenfrage, so wie es jetzt ist in Deutschland, in ihrem alten Sinne nicht mehr besteht, sehr richtig bei den Sozialdemokraten, dass sie gelöst ist. Aber damit begeben wir uns nun keineswegs des Rechts, anders geartete Menschen, weibliche Menschen zu sein. Es wird uns nicht einfallen, unser Frauentum aufzugeben, weil wir in die politische Arena getreten sind und für die Rechte des Volkes mitkämpfen. Bravo bei den Sozialdemokraten. Wir Frauen sind uns sehr bewusst, dass in zivilrechtlicher wie auch in wirtschaftlicher Beziehung die Frauen noch lange nicht die Gleichberechtigten sind. Es wird hier angestrengtester und zielbewusster Arbeit bedürfen, um den Frauen im staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu der Stellung zu verhelfen, die ihnen zukommt.
Thank you. Schön, dass Sie alle hier sind. Und gemischt, stellen Sie sich vor, es wäre noch der Reichstag vor 1919. Keine Frau. Das muss man sich bildlich vorstellen, was da geschehen ist. Und wenn ich jetzt kürzer begrüße, als es eben unser Bundestagspräsident getan hat, dann nicht aus mangelnder Respekt, sondern ich möchte ein bisschen Zeit gewinnen und sage es gleich. Ich sage trotzdem, ich finde es so wichtig, dass der Bundespräsident mit Gattin, dass die Bundeskanzlerin das Rechtswesen und dass es gelungen ist, eine Veranstaltung hier zu organisieren. Überhaupt nicht selbstverständlich, meint man. Aber was immer, man muss immer wissen, was hinter Kulissen geredet wird. Und da muss ich sagen, als ich heute Morgen hier reinkam und sah, der Bundestagspräsident ist schon da, das Präsidium auch, da habe ich gedacht, schön, dass wir eingeladen sind. Warum ist das nicht nur schön, sondern wichtig? Weil das, was wir eben gehört haben, von einer Frau, die alles andere hatte als Möglichkeiten, Abgeordnete zu werden, das macht uns klar, diese Rede hätte von heute sein können. Und das finde ich wichtig, dass wir uns bewusst bleiben, was da damals geleistet worden ist. Wenn ich mich persönlich freue, dann muss ich sagen, dass man noch mal im hohen Alter im Bundestag widersprechen kann. Das macht einem deutlich, ob all unsere Zeiteinteilungen die richtigen sind. Das würde ich schon mit Fragezeichen versehen. Aber ich möchte auch nicht weitere 100, keine weiteren 50 Jahre warten, bis wir den nächsten Schritt tun. Der 19. Februar 1919 war der erste große Durchbruch. Und da betone ich jetzt ganz besonders, beginne nicht mit den Frauen, meine sie aber gleich mit, zu Demokratie und Menschenrechten. Das ist eine andere Ableitung, als wenn gesagt worden wäre, ist vielleicht doch besser, wir lassen ein paar rein, dann kommen wir wieder ein bisschen Ruhe. Statt zu sagen, das ist ein Grundrecht des Menschen. Und das ist eine ganz andere Ansicht. Und natürlich kennen wir alle die Vorurteile, warum Frauen das nicht können. Aber wir wissen auch, das haben sie meisterlich überwunden und mit Souveränität gezeigt. Wir können das schon. Wenn ihr das auch wolltet, könnten wir noch viel mehr. Und zu sagen, dank den Initiatorinnen und Initiatoren des heutigen Tages für den nächsten Schritt, der kommt nämlich sicherlich bald und nicht erst in 50 Jahren, dass es noch mehr Frauen sind. Und da sage ich jetzt schon vorweg, vor allen Dingen auf kommunaler und regionaler Ebene. Da haben wir am stärksten verloren. Und das, was wir heute bieten können, ist einerseits eine hohe Leistung, aber der Rückgang seit 1998, der kann uns doch nicht ruhig lassen. Es wäre schön, wenn wir es immer mit der musikalischen Begleitung machen können, die wir heute gehört haben. Ich habe früher immer gedacht, wenn wir es so gemacht hätten wie die Franzosen, tanzend, singend und dann mit all den Frauen durch die Straßen ziehen, wie sie es im 19. Jahrhundert getan haben, dann wird es etwas lockerer, leichter. Aber wir mögen ja den Ernst, sonst ist die Sache offenbar nicht seriös. Aber glauben Sie mir, ohne Musik, ohne die Musen geht es nicht. Und ich sage gleich zu Beginn, dass es Ihnen gelungen ist, für heute Abend eine Ausstellung zu eröffnen. Das war vielen in unserer Zeit wichtig. Was macht die Kunst? Wir haben viel gestritten über Verhüllung des Reichstags. Ist das nur eine Verletzung oder eine Erhebung? Aber ich kann Ihnen nur sagen, der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages, der hat gezeigt, was überhaupt in diesem Parlament steckt. Weil die Kunst ist das Signal dafür, wie überschreiten wir Grenzen. Das haben wir damals mit Gegenwiderstände gemacht, aber es ist gelungen. Und darauf bin ich stolz, deswegen wer heute Abend kommen kann, sollte kommen, weil es wieder Künstlerinnen sind, die wir auch lange unterschätzt haben, aber die sich auch durchgesetzt haben. Bei dem, was wir eben von der Schauspielerin gehört haben, möchte ich nicht wiederholen. Es neigt man dazu, wenn man es hört. Aber ich möchte auf eins hinweisen, wer war diese Frau? Weil das mir für heute wichtig ist. Ja, es wurde schon gesagt, es war erkämpft. Nichts fällt uns in den Schoß. Und es können auch nicht nur die Parlamentarier und Parlamentarierinnen erkämpfen. Dieser Begriff, das ganze Volk, was immer man missbräuchlich auch damit anstellt, der hat einen tiefen Sinn. Alle beteiligen. Und nicht von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Und diese Frau Jukatz war alles andere als eine betuchte Frau. Sie gehörte nicht zum Ständestaat oder nur zum untersten Rang. Nach heutigen Maßstäben würden wir sagen, sie war eine Ungelernte, Angelernte, eine Fabrikarbeiterin, die um die Existenz ihrer Familie kämpfte, obwohl der Vater ja schon, die Mutter es sich ja schon bewirkt hatte mit dem Vater, dass ihre Kinder gebildet werden sollen. Aber sie gehörte zu den ersten Parlamentarierinnen. Und wenn Sie sich an die Rede erinnern, lesen Sie sie vielleicht noch mal, sie ist ja wieder herhaft, dann war das eine ausgezeichnete Rede. Können wir uns im Anspruchsniveau immer wieder fragen, bringen wir auch das gleiche Niveau. Und wenn ich das noch mal erwähne, geht es mir darum, bitte unterschätzen wir die Menschen nicht. Da steckt so viel drin, so viel Nicht-Angesprochenes, Nicht-Entwickeltes. Das ist unser Auftrag hier. Insofern verzeihen Sie, wenn ich sage, ja, es ist ein Frauentag, aber für mich ist es ein Menschenrechtstag. Und das gilt, jeder Mensch hat Anspruch auf Entwicklung. Darum wiederhole ich noch einmal, was der Bundestagspräsident eben gesagt hat. Ja, wir kommen aus verschiedenen Regionen. Und die erste Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, da würden Sie sagen, ja, kommt so oft deutsch vor. Ja, es war eine deutsche Frauenbewegung und zugleich eine internationale Bewegung. Bring doch die beiden Dinge zusammen und verzichtet nicht, was bei allen Schwächen, die auch unsere Kultur hat, an Stärken drin ist und was wir zu verteidigen haben und nicht hinzunehmen haben, nur den Satz, wir sind alle verschieden, jeder macht, was er will. Wir haben ein gemeinsames Anliegen. Und die sind in dieser Rede auch. Und was im 19. Jahrhundert möglich war, sogar mit einem höheren für die damalige Zeit Anteil an Frauenbeteiligung, das muss doch im 21. Jahrhundert erst recht möglich sein. Mir ist es wichtig, nochmal die vier Schritte, die eben schon gefallen sind, was waren die großen Abschnitte? Ein ganz wichtiger war 1919. Und es ist zutreffend, ich mache heute nicht den Wettbewerb, wer von uns waren die Besten. Den gab es unter den Frauen. Es gab auch den Zwist, den Streit darum, was ist wichtiger, Bildung oder Stimmrecht. Eine Zeit lang war die Bildung wichtiger als das Stimmrecht. Und dann kamen wieder engagierte Frauen und sagten, ja, aber ohne Stimmrecht kommen wir auch nicht weit. Also die Dynamik, die Kontroverse finde ich immer gut, wenn sie mit Respekt und Würde vor dem anderen ausgetragen wird. Und auch die Beibehaltung des Grundsatzes, der andere kann auch Recht haben. Das fällt uns manchmal schwer. Aber dieser Grundgedanke, der andere kann auch Recht haben, der bringt uns weiter. Weil wir auch selbst von unseren schärfsten Kritikern und die, die wir scharf kritisieren, lernen können. Und das ist unsere verbesserte Situation. Lassen Sie mich noch mal erinnern, das wird Frau Bergmann in konkreten Fällen gleich sagen, das war eine Bewegung von Frauen aus unterschiedlichsten Lagern. Natürlich sorgte die damaligen Machthaber dafür, die Schärfsten kamen erstmal gar nicht rein, sondern nur diejenigen, die milder waren. Und wir als weibliche Wesen wurden dann auch gleich immer eingestuft, wir sind die Bürgerlichen. Ja, sind die Bürgerlichen eigentlich kein Menschenrecht? Haben die keins? Vielleicht sind wir oft langsamer, aber dann nachdrücklicher. Und ich finde wichtig, dass Demokraten lernen, dass wir zusammengehören und nicht auseinander uns dividieren lassen, sondern gemeinsam an gemeinsamen Zielen mit unterschiedlichen Positionen arbeiten. Wenn mir jemand gesagt hat, und ich bin oft gescheitert, Scheitern ist ganz wichtig als Erfahrung. Werden Sie sagen Sie doch so etwas nicht. Doch, aus dem Scheitern habe ich das meiste gelernt. Und wieder neu anfangen, vielleicht schon nach einer Nacht. Manchmal braucht es ein paar Tage länger. Aber nicht aufgeben, das ist eine wichtige Devise, die wir aus den heutigen Möglichkeiten mitnehmen. Und deswegen möchte ich daran erinnern, ja, die Schritte waren mühsam. Wir haben eben gehört, was war 1919? Große Barriere. Und es ist zutreffend, das Entscheidende war, dass am Ende doch eine Einigung erzielt wurde. Wir schaffen es gemeinsam, wenn auch im letzten Augenblick. Aber und solche Augenblicke, die hätten wir nicht erwartet, wenige kurze Zeit nach dem ersten fürchterlichen Weltkrieg. Mit dem Ziel, es darf keinen zweiten geben. Aber es wurde 1919 geschafft, wahrscheinlich wegen der Erfahrungen, die vorausgingen. Heute zu sagen, wir brauchen kein Europa, bin ich ganz anderer Auffassung. Es ist entscheidend, dass wir uns verbünden, nicht nur als Frauen und Männer, sondern über unsere lokalen Grenzen hinaus im europäischen und internationalen. Denn was wir haben, haben viele andere noch nicht. Das Flüchtlingsleid, und reden Sie nicht nur von denen, die es missbrauchen. Das ist die kleinere Zahl, die größere Zahl sind diejenigen, die auf Flucht eingehen mussten oder sterben. Die staatenlos geworden sind Und wir sprechen heute nicht nur über die Staatsbürgerinnen und Bürger, sondern über diejenigen, die es werden möchten. Und diejenigen, wo wir sagen müssen, da müssen wir darüber nachdenken. Denn Zugehörigkeit hat viele Ansätze. Nicht nur das Recht, sondern die faktische Erfahrung der Zugehörigkeit. Kurzum, was 1919 geschehen ist, ist für mich immer noch wie ein kleines Wunder. Dem schloss ich für mich später an, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der europäische Gedanke kam, sich zusammenzuschließen, was Feinde waren. Unglaublich. Und die Menschen folgten. Und jetzt denken wir, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir dringend. Und Deutschland darf keine Oase sein, eine Einzeltauglichkeit, sondern wir sind nur in großer Gemeinschaft und mit gleichen Grundlagen und Zielen handlungsfähig. Das sollten wir uns Frauen und Männer zu eigen machen und nicht zurückfallen in das, was wir alles als Selbstverständlichkeit erleben und meinen, wir brauchen das nicht mehr. Auch Deutschland ist allein stark und stark. Wir brauchen Verbündete, wie wir sie auch alle miteinander in unserem Leben brauchen. Und lasst euch das nicht zerreden, auch nicht durch die militantesten Angriffe. Und ich sage auch hier im Streit im Bundestag, einigt euch über das Wesentliche, was nicht aufgebbar ist. Und das hat Frau Jakob in den Satz Demokratie und Menschenrechte formuliert. Das sind die kurzen Sätze, die im 19. Jahrhundert noch beherrscht wurden, auch noch in unserem Grundgesetz. Jetzt brauchen wir immer lange Sätze. Machen wir wieder kürzere Sätze, wenn es um die Sache geht. Kurz noch hinzu, auch die Frauen damals haben rasch wieder lernen müssen. Einmal Geschaffenes ist nicht eo ipso, nicht von selbst schon etwas auf Dauer. Demokratie, das ist die Entscheidung eines jeden Tages, wie Renan gesagt hat. Le vote de chaque jour. Sonst, was haben denn die Frauen damals erlebt? Schon 1933 war wieder Ende. Erster Schritt, Aufhebung des passiven Wahlrechts. Und das gehört zusammen, das aktive und passive Wahlrecht. Und wenn ich dann den nächsten Schritt sage, was passierte 1949 bei den vier Müttern des Grundgesetzes? Das musste neu erkämpft werden. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dachte, wir hätten es schon selbstverständlich gehabt. Und ich sage hier, für die Hauptstreiterin damals, sie musste erleben, das parlamentarische Gremium, die 65, aus denen diese vier Mütter hervorgegangen sind, musste erleben, wir brauchen die Öffentlichkeit. Unser damaliger Bundespräsident Theodor Heuss war verärgert, dass die Frau Bett das gemacht hat. Warum geht die denn an die Öffentlichkeit? Das hätten wir doch sowieso gemacht. Ja, das kann man gut behaupten, wenn man es aber nicht will. Dann braucht man Unterstützung von außen. Und die ist damals in großer Zahl erfolgt, gerade auch bei den Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind diese kleinen Wunder passiert. Aber mit Bewusstsein, mit der Überzeugung, wir können das, wir wollen das. Das ist so entscheidend, um Mehrheiten zu schaffen. Und deswegen sage ich auch heute, der nächste Schritt, es waren wieder eine Gruppe von CDU-Frauen, die sich da ins Kanzleramt begeben haben. Wieder war es 49, 61. Und die wurden den ganzen Tag bedrängt. Der Bundeskanzler Konrad Adenauer habe so viel zu tun. Sie müssten doch Verständnis haben, dass er jetzt erschöpft sei. Und erschöpfte Frauen gab es an dem Tag nicht. Die sagten, wir bleiben. Wir sind nicht so müde. Und wir verstehen auch, dass er müde ist, aber wir sind auch ganz kurz und knapp. Wir haben ein Anliegen, jetzt ist unsere Geduld am Ende. Und sie haben es an einem Abend geschafft, dann waren 8 oder 9 Frauen. Sie sind herausgekommen und hatten die Zusage, die erste Bundesministerin wird kommen. Und es war die Medizinerin, Frau Schwarzhaupt. Sie sehen, wie langsam die Mühlen mahlen, wenn da kein Druck hinter ist. Das war 61. Und dann kam das für mich wichtigste Ereignis 1989. Ich sage ganz ehrlich, obwohl ich zu der Zeit die große Chance bekommen hatte, kurz vorher Bundestagspräsidentin zu werden. Ich hatte es nicht erwartet. Es würde irgendwann kommen, aber ich hatte nicht erwartet, dass das Aufbruch in neue Demokratie, in Wiedervereinigung des Getrennten war. Und ich möchte Ihnen sagen, heute ist für mich auch der Augenblick, erneut zu danken. Wir sind auch mit mancher Arroganz vorgegangen. Wir wollten es schnell. Das schnell habe ich begrüßt, weil wir nicht wussten, wie lange hält die Tür, ist die Tür offen. Aber wir haben bei weitem die Leistungen dieser Menschen, insbesondere der Frauen, unterschätzt. Und was ein systembedingtes Leben ist, das wissen all diejenigen, die es mal erfahren haben. Und deswegen muss ich hier sagen, bei allem, was noch nicht gelingt, möchte ich doch mit Nachdruck erklären, Sie wissen gar nicht, wie innovativ, erfinderisch, lebensmeisternd, jetzt nenne ich insbesondere mal die Frauen, das Leben von ihnen mit ihren Männern gestaltet wurde. Und sie hatten Einschränkungen, aber Menschen sind reich im Entdecken von Nischen. Eine war die Kultur, war die Musik, war die Kunst, das Lesen. Das andere war das Beherrschen des Alltags. Und sie wären heute nicht so stark, wenn sie diese Stärken nicht im Widerstand entwickelt hätten. Im Aktiven, im Passiven. Und dass wir Dank sagen für das, was mit ihnen und mit uns dann ermöglicht worden ist. Es hat sich viel mehr entwickelt, als wir oft lesen und hören. Und ich sage es Ihnen, ich erlebe es an den Universitäten. Wieso sind denn Leipzig, wieso ist denn Jena, Halle schon wieder Spitzenuniversitäten? Und wir haben gedacht, das dauert mindestens 50 Jahre. Nein, das geht schneller, wenn die Menschen es selbst wollen und handeln. Und das tun sie. Dank Ihnen allen, die Sie heute auch mit hier sind. Wir werden es gemeinsam noch verbessern. Und dann kam wieder ein Schritt inmitten dieser Transformationsprozess hinein. Das war die 90er, 92er Phase, die Verfassungskommission. 2 Jahre haben sie verhandelt. Und wenn Sie nachlesen, die Frauen, die heute noch leben, wie sie gerungen haben um Lösungen und haben selbst gesagt, für uns scheiterte es. Was wollten sie damals? Eine Ergänzung zum Grundgesetz. Eigentlich auch wieder nur 2 Sätze. Nein, da muss ich sagen, da habe ich parteiübergreifend gesagt, Gott sei Dank, dass damals dann Helmut Kohl eintrat. Wieder mal ein Bundeskanzler kann verhindern und ermöglichen. Und der hat dann gesagt, also ich habe ja bald Wahl, das will ich überhaupt nicht, dass das scheitert. Und mir geht es darum, eine Lösung zu finden. Wir hatten schon eine Menge von Einwänden der Verfassungsrichter, warum das alles nicht ging. Und er hat gesagt, das geht. Und nachdem er sagte, das geht, spielte er nicht Verfassungsgericht, sondern machte etwas möglich, was eigentlich, wenn wir zurückschauen ins 19. Jahrhundert, dann gleichsam selbstverständlich ist. Und wir haben es in dem Satz, was der Staat denn tun darf und kann und müsste. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass hemmende Faktoren, Benachteiligungen beseitigt werden. Und für mich ist diese Ergänzung eine ganz wichtige, weil die Grundlage ist für das, was jetzt ansteht. Wenn wir fragen, wo sind unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen für ein anderes Beteiligungsrecht der Frauen, dann ist es 92 passiert, 94 verfassungswirklich geworden, dass nämlich im Einigungsvertrag der eine Teil gelöst wurde. Wir sind nicht mehr gespalten, aber entscheidend ist, dass der Staat, dieser Satz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, und jetzt kommt das Heikle, und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ja, was für uns Nachteile waren, sollten Vorteile werden. Für Männer und Frauen gleiches Recht. Wenn geht, und das muss das Ziel sein, gleiche Beteiligung. Und sagen wir nicht, das geht nicht. Es hat gerade die Rechtsexperten haben uns deutlich gemacht, dass es geht. Und wenn Sie sich in die aktuelle Literatur einarbeiten, dann gibt es natürlich, war heute immerhin noch fast 70%, 60% in jedem Fall, Beteiligung der Männer und 30% Frauen. Das setzt dieser Satz, fordert uns auf, es drängt danach, wenn wir sehen, wie es in unseren Kommunen aussieht. Oberbürgermeisterin von 17 auf die Hälfte 8,2 gefallen. Da müssen wir doch sagen, da stehen wir nicht still, das wollen wir verändern. Mit Vernunft und intensiver Diskussion, aber nicht Abbau dessen, was wir mühsam erreicht haben. Im Übrigen sage ich Ihnen, wer heute annimmt, er könnte ohne Frauen in der Welt was bewirken, der irrt sich. Sodass ich zum Schluss komme und sage, wir sind zwar in der Gegenwart angekommen, aber noch nicht in einer zufriedenstellenden Gegenwart. Und wir haben in Erfahrung gebracht, das sage ich nicht nur für die Frauen, dass viel mehr im Menschen möglich ist, als wir bisher möglich gemacht haben. Wir diskutieren wieder Fragen neu, die immer noch nicht gelöst sind. Gewalt gegen Frauen. Diese lange Atem Equal Pay, wie sieht das eigentlich mit der Lohngleichheit aus? Wie sieht es mit bestimmten traditionellen Frauenberufen aus, die ich heute nicht mehr als traditionell, ob Pflege, ob der wichtige Bereich des Digitalen, unterschätzen Sie uns bitte nicht. Ich erlebe heute so tolle Frauen in der Wissenschaft und in der Kommunikation, die das vorantreiben, dabei den Menschen nicht außer Acht lassen, denn wir wollen ja nicht digitale Technologie als Beherrscher der Menschen, sondern als Diener der Menschen. Und ich schließe mit dem Satz, jetzt ist der nächste Schritt dran. Wie kommen wir wieder zu mehr aktiver Beteiligung der Frauen? mag manche nicht stören, aber ein Großteil von uns Frauen stört das sehr. Und wir werden dabei nicht bleiben, denn es ist nicht nur eine frauenrechtliche, sondern eine Demokratiefrage. Das betrifft unsere Zukunft. Ändern wir, was wir ändern können, und so heißt mein Schlusssatz, es ist ein verfassungsmäßiger Auftrag. Sagen wir nicht, das will nur eine Gruppe von Frauen, sondern es geht um uns alle. Wir können und wollen das. Und dann wird es uns auch gelingen. Ich danke.
Thank you. Vielen Dank für diese schöne kämpferische Musik. Sehr geehrter Herr Präsident des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, meine sehr geehrten Damen und Herren und sehr geehrte Gäste dieser wunderschönen Feierstunde. Die Frau gehört nicht mehr ins Haus. Sie gehört in dieses Haus, den Reichstag. So hat es bereits 1848 Minna Kauer gefordert, in einer Zeit, als Frauen um gleiches Recht auf Bildung, auf Zugang zu Universitäten, um Recht auf Erwerbsarbeit und natürlich um ihr Stimmrecht kämpfen. Vor 100 Jahren, wir hörten es schon, wir wissen es alle, am 19. Januar 1919 konnten die Frauen in diesem Land zum ersten Mal ihre Stimme abgeben und auch selbst gewählt werden. Wir erinnern heute an diesen wichtigen Schritt zu einer demokratischen Gesellschaft. Aber dieses demokratische Recht ist keinesfalls vom Himmel gefallen. Der Kampf um das Frauenwahlrecht war lang und mühsam und eng mit der Entwicklung der Frauenbewegung verbunden. Wir dürfen sie nicht vergessen, die Vorkämpferin mit den langen Röcken und den großen Hüten, mit den wachen Augen und mit dem klaren Blick, mit der spitzen Feder und mit der mühsamen Lobbyarbeit für die Verbesserung der Situation der Frauen. Wir sind Ihnen ein Gedenken auch schuldig. Wir sind Ihnen dieses Gedenken auch schuldig, zumal Sie bis heute sehr spärlich in den Geschichtsbüchern und in den Ehrengalerien zu finden sind, wo Sie eigentlich hingehören. Ich werde deshalb heute einige von Ihnen nennen. Alle kann ich leider nicht, aber einige schon. Luise Otto Peters war es, die sich in Deutschland bereits 1848 dafür einsetzte, 1848, dass Frauen das Stimmrecht erhalten sollten. Sie gab 1849 die Frauenzeitung heraus unter dem Motto: Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Doch mit der Zeitung war es schnell vorbei. Das sächsische Presserecht verbot Frauen redaktionelle Aktivitäten. Die Lex Otto wurde diese Regelung genannt. Die Zeiten waren ohnehin hart. Frauen war die Mitgliedschaft in Vereinen verboten. Sogar die Anwesenheit bei politischen Versammlungen war nicht zulässig. Dieses frauenverachtende Vereinsrecht änderte sich erst 1908. Luise Otto Peters ging es aber auch grundsätzlich um ein anderes Frauenbild, um ein neues Geschlechterverhältnis. Und sie hatte schon sehr früh die Einsicht gewonnen, dass es notwendig ist, dass sich Frauen organisieren und gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Also gründete sie 1865 mit Auguste Schmidt und anderen Frauen in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Heute wissen wir, das war die Geburtsstunde der organisierten deutschen Frauenbewegung. Hedwig Dohm nenne ich noch. Sie war ihrer Zeit mit ihren Forderungen nach gleichen Rechten einschließlich des Stimmrechts weit voraus. Bereits 1873 forderte sie das Stimmrecht für Frauen. Der Gedanke geht der Tat voraus, schrieb sie. Wohl wahr, aber es muss nicht immer so eine lange Zeit vergehen. Ne? Ja, gut. Menschenrechte haben kein Geschlecht, ist das Zitat von Hedwig Dohm. Da ist sie uns ja sehr nah. Was sagen wir heute? Frauenrechte sind Menschenrechte. Und Rita Süssmuth hat noch sehr eindringlich darauf hingewiesen, wie sehr diese Dinge zusammengehören. Fast 150 Jahre später ist es tatsächlich noch notwendig, darauf hinzuweisen. Minna Kauer habe ich bereits eingangs zitiert. Sie gehörte zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung und warb für ein allgemeines freies Wahlrecht für Frauen und Männer. Und liebe Männer, nicht vergessen, das Wahlrecht war ja zu dieser Zeit auch für Männer kein allgemeines. Also dieses Dreiklassenwahlrecht schloss auch sehr viele Männer aus. Also mit dem Frauenwahlrecht ist auch für die Männer ein allgemeines Wahlrecht entstanden. Minna Kauer habe ich bereits eingangs zitiert. Die Sozialistinnen, und hier ist vor allem Clara Zetkin zu nennen, setzten auf internationale Aktionen, um ihre Ziele zu erreichen. Auf der zweiten internationalen Frauenkonferenz wurde der Frauentag als Kampftag für Frauen, für das Frauenwahlrecht beschlossen. Und 1911 gingen dann mehr als 1 Million Frauen in Deutschland und anderen Ländern unter dem Kampfruf heraus mit dem Frauenstimmrecht auf die Straße. Wir haben wahrscheinlich alle noch dieses Plakat vor Augen, das überall publiziert wird. Sehr früh, bereits 1895, brachte die Sozialdemokratische Partei unter August Bebel einen Gesetzesentwurf in den Deutschen Reichstag ein. Er forderte allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht aller über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts. Die Männer aller Parteien, natürlich außer der SPD, lehnten den Antrag ab unter Gelächter, viel unter Witz. Es sollte noch 23 Jahre dauern, bis das Frauenwahlrecht endlich durchgesetzt werden konnte, und zwar durch ein breites, gut organisiertes Frauenbündnis. Rita Süssmuth hat darauf hingewiesen, wie schwierig eigentlich dieses Frauenbündnis zustande zu kommen war. Aber es hat dann geklappt, und natürlich spielte die Revolution dabei auch eine erhebliche Rolle. Also veröffentlichte der Rat der Volksbeauftragten dann am 12. November, ja wirklich in der letzten Stunde 1918, einen Aufruf an die Deutschen, in dem es heißt, alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen geheimen direkten Wahlrecht für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen. Das war ein riesiger Schritt zur Demokratisierung der Gesellschaft. Und die Frauen machten von ihrem mühsam errungenen Recht Gebrauch. Über 82% der wahlberechtigten Frauen gaben am 19. Januar 1919 ihre Stimme ab. 82%. Getoppt wurde diese Wahlbeteiligung nur von den Wahlen zur Volkskammer 1990. Es waren 90%, die am 18. März 1990 ihre Stimme abgaben. Es waren meine ersten freien Wahlen. Welch ein Glück. Und so kenne ich das Gefühl, wie es ist, endlich wirklich wählen zu können, endlich frei wählen zu können. Wir haben soeben Ausschnitte aus der Rede von Marie Juchatz gehört. Also eigentlich müsste man da gar nicht mehr viel reden, wenn man die gehört hat. Aber wir tun es natürlich trotzdem, ist klar. Ja. Viel zitiert wurden in den letzten Wochen ihre nüchternen, klaren Worte, die so befreiend wirken und die so gut anwendbar sind auf alle Situationen, in denen noch heute bestehende Benachteiligungen abgebaut werden müssen. Sie verband ihre Worte auch sofort mit konkreten Forderungen, wie Frauen gehören in alle Ämter in den Verwaltungen und sie sind an Wirtschaftsprozessen zu beteiligen. 100 Jahre später sind das noch immer sehr aktuelle Forderungen. Ich erinnere an die kürzlich vorgelegte Studie des Weltwirtschaftsforums, die Deutschland einen gleichstellungspolitischen Rückschritt bescheinigte. Kein Ruhmesblatt. Die Aufnahme des Artikel 3 Absatz 2 in das Grundgesetz gelang nur durch die harten Kämpfe. Wir haben das ausführlich schon gehört von Maria Selbert und den anderen Müttern des Grundgesetzes und durch die breite Mobilisierung aller Frauen. Die hat es gebracht. Ne? Und diese Mobilisierung war auch für die Ergänzung des Artikels notwendig, die Ergänzung, die so notwendig ist. Damit war jedoch die Gleichstellung der Geschlechter bei Weiben nicht erreicht. Also ein Gesetz macht es dann eben auch noch nicht. Es muss auch eingehalten und umgesetzt werden, auch ein Verfassungsartikel nicht. Bis 1958 galt in der Bundesrepublik das im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschriebene Entscheidungsrecht des Ehemanns in Ehe und Familie. Bis 1970 waren nicht-eheliche Kinder und ihre Mütter rechtlich schlechter gestellt in der Bundesrepublik, sage ich dazu. Bis 1977 braucht in der Bundesrepublik die Ehefrau zum Abschluss eines Arbeitsvertrages die Erlaubnis ihres Ehemannes. Es wird viel in der Presse jetzt zitiert. Aber muss man dazu auch sagen, die Entwicklung in Ostdeutschland verlief anders. Und die darf auch nicht ausgeblendet werden. In der DDR-Verfassung von 1949 wurde die Gleichberechtigung festgeschrieben, Mann und Frau sind gleichberechtigt, und Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung entgegenstehen, sind aufgehoben. Also ich brauchte keine Unterschrift meines Mannes für meinen Arbeitsvertrag. In der Verfassung war auch festgelegt, dass durch Gesetz der Republik Einrichtungen geschaffen werden, dass die Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. Von Männern und Vätern war da auch keine Rede. Die Förderung der Erwerbsarbeit von Frauen war die Basis der Frauenpolitik in der DDR. Bereits 1950 waren 45% der Frauen erwerbstätig, 1989 waren es knapp 90% und meist handelte es sich dabei um Vollzeiterwerbstätigkeit. Zum Vergleich, in Westdeutschland waren 1990 54% der Frauen erwerbstätig, in der Regel in Teilzeit. Natürlich hatte die Förderung der Frauenerwerbsarbeit vor allem ökonomische Gründe. Der Staat brauchte dringend die Arbeitskräfte und die Familien brauchten dringend das zweite Einkommen. Sie nicken mir zu, wir kennen die Situation. Aber das Wichtigste bleibt doch, die Frauen haben ihre ökonomische Unabhängigkeit und die Partizipation an der Erwerbsarbeit sehr schätzen gelernt. Sie haben in die berufliche Ausbildung investiert, hatten den gleichen Bildungsgrad wie die Männer und sie nahmen auch in den frauenuntypischen technischen Berufen einen Platz ein, ohne dass es als Besonderheit angesehen wurde. Erwerbstätige Mütter galten nicht als Rabenmütter, mussten sich nicht rechtfertigen. 90% der gebärfähigen Frauen hatten 1990 mindestens ein Kind. Die Geburtenrate ging nach der Wiedervereinigung dramatisch zurück. Ja, in den Leitungspositionen der Wirtschaft waren sie auch unterrepräsentiert. Das Gleiche gilt für die höchsten politischen Ämter. Dort hat es mich ehrlich gesagt wenig gestört. Das war nicht unser Ehrgeiz. Ich gucke die Bundeskanzlerin an. Ja, gut. Und ja, auch in der Familienarbeit war in der DDR, auch die Familienarbeit war in der DDR den Frauen vorbehalten. Hier war Ost und West fröhlich vereint. Fest steht jedoch, die breite gesellschaftliche Akzeptanz der Erwerbsarbeit von Frauen ist ein Gleichstellungsvorsprung im Osten Deutschlands gewesen. Und entscheidend war, Frauen fühlten sich gleichberechtigt. Und ich sage aus eigener Erfahrung, das war kein schlechtes Gefühl. Die schlechten Gefühle hatte ich an vielen anderen Stellen, aber hier nicht. Und noch immer ist die Erwerbsarbeit von Frauen und vor allem die Vollzeiterwerbsarbeit von Müttern in den neuen Bundesländern voll akzeptiert und auch noch höher als in den alten Bundesländern. Wir sind mit sehr unterschiedlichen Frauen- und Familienbildern zusammengekommen. Kaum in einem anderen Bereich lagen die Erfahrungen bei der Wiedervereinigung so weit auseinander. Aber in nahezu allen Berichten über die Frauen- und familienpolitischen Entwicklungen finden wir ausschließlich den westdeutschen Blick. Die ostdeutsche Sicht ist häufig eine andere, kommt aber nicht vor. Wenn man sich vor Augen hält, wie viel die Erwerbsarbeit für Ostfrauen bedeutete und bedeutet, dann wird klar, wie sie der Verlust dieser Selbstverständlichkeit traf. Ich war in den 90er Jahren Arbeitssenatorin in Berlin und habe erlebt, wie Frauen nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gekämpft haben, sich wieder und wieder qualifiziert haben, weil ihre Berufsabschlüsse nicht mehr galten. Und plötzlich musste um den Erhalt der Kinderbetreuung gekämpft werden. Und dann war ihre hohe Erwerbsneigung noch die Ursache für die hohe Arbeitslosenquote im Osten. Die erinnern sich? Diese Erfahrungen sitzen tief. sage das hier, weil wir ja sehr viel im Moment auch über die schwierige Stimmungslage im Osten Deutschlands reden. Es ist auch einer der Punkte, dass eigentlich vieles nicht mehr vorkommt, was eigentlich anders gelaufen ist. Ne? Viele junge Frauen haben die neuen Bundesländer verlassen, wenn sie für sich keine befriedigende Perspektive sahen. Vor allem die Frauen sind eben weggegangen, die jungen Frauen. Auch das war und ist ein Problem. Doch zurück zur Nationalversammlung 1919. 37 Frauen schafften es, ein Mandat zu erringen. Das waren 9% der Abgeordneten. Und wie sieht es heute nach 100 Jahren aus? Die Zahlen sind uns bekannt, wir finden sie eigentlich fast in jedem Artikel jetzt. Minna Kauer war der Meinung, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Frauenemanzipation werden würde. Wie weit haben wir es da gebracht? Der Frauenanteil im Bundestag beträgt 100 Jahre nach Einführung des Wahlrechts ganze 30,7%. Und das Schlimme ist, dass das der niedrigste Anteil seit 20 Jahren ist, dass wir also eine Rückentwicklung haben. Aber es geht ja nicht nur um den Bundestag. Ganze 2 Ministerpräsidentinnen haben wir neben 14 männlichen Landeschefs in den kommunalen Vertretungen. Rita Siegmund hat noch mal sehr darauf hingewiesen, sitzen zu 75% Männer. Und nur zu 25% Frauen. Und auf 9 Oberbürgermeister kommt eine Oberbürgermeisterin und so weiter. Können wir gut noch eine Weile fortsetzen. Schaut man sich die Verhältnisse in den einzelnen Parteien an, dann sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Nur dort, wo Parteien eine verbindliche Quote festgelegt haben, finden wir Frauen angemessen in den Parlamenten und Regierungen. Kurzum, die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Verfassungsauftrag. Wir haben sie gerade noch mal sehr deutlich gehört, dessen Umsetzung offensichtlich nicht als Selbstverständlichkeit im Sinne von Marie Juchatz angesehen wird. Wollen wir, liebe Frauen und Männer, darauf warten, dass die Einsicht in den Parteien wächst, dass sie ihr Defizit in der Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes der Gleichberechtigung endlich beheben? Statt den Zustand zu beklagen, ist es an der Zeit, sich ernstlich mit einem Paritätsgesetz zu befassen. Wir sind ja gar nicht an der Spitze der Bewegung mit solchen Forderungen. 10 europäische Länder haben bereits eine solche Regelung. Und in Frankreich beträgt der Frauenanteil in den Parlamenten jetzt über 40%. Wir brauchen die Parität bei der Listenaufstellung und den Direktmandaten. Wir brauchen eine echte Wahlrechtsreform, die erfreulicherweise die Justizministerin in Aussicht gestellt hat. Und wir brauchen dafür ein breites Bündnis aller Frauen innerhalb und außerhalb der Parlamente. Wir erinnern uns an die breite Mobilisierung der Frauen, als es um den Verfassungsauftrag geht. Der Deutsche Frauenrat, die größte Frauen- und gleichstellungspolitische Lobby, hat dankenswerterweise dazu einen Aufruf veröffentlicht. Es geht aber nicht nur um die gerechte Teilhabe in der Politik, es geht um gerechte Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Auch wenn uns die Diskussion um Gleichstellungsgesetze und Quoten reichlich nervt. Mit der Freiwilligkeit sind wir nicht sehr weit gekommen. Ein gutes Beispiel ist das Gesetz, das eine 30%-Quote für die Aufsichtsräte in börsennotierten, mitbestimmungspflichtigen Unternehmen festgelegt hat. Erst das Gesetz mit Sanktionen versehen, sage ich noch mal ganz deutlich, brachte den gewünschten Erfolg. Noch sind wir von einer geschlechtergerechten Gesellschaft ein gutes Stück entfernt. Es gibt noch viele Baustellen und ich nenne nur das Stichwort Lohngleichheit. Sie kennen die Zahlen alle. 21% geringer ist der Bruttostundenlohn für Frauen im Vergleich zu Männern. Da gibt es verschiedene Ursachen, aber es ist auch ein Gutteil echte Diskriminierung. Wir kennen die Fälle, wo bei gleicher Tätigkeit Frauen 25% weniger Lohn bekommen als Männer. Gibt es alles. Und wir wissen um die massive Unterbewertung der frauentypischen Berufe, vor allem in der Sorge am Menschen und in der Erziehung. Und dort brauchen wir so keine Menschen. Und Teilzeit, die überwiegend von Frauen gemacht wird, verhindert in der Regel berufliches Fortkommen. Und der Lohnlücke folgt logischerweise die Rentenlücke. Frauen bekommen halb so viel Rente wie Männer, denn das ist nun ein echter Skandal. Es sind in den letzten Jahren wichtige Schritte gemacht worden, um die Situation zu verbessern, wie zum Beispiel die Einführung des Mindestlohns und des Rückkehrrechts, gerade erst von Teilzeit in Vollzeit, das Recht auf einen Kita-Platz, das Elterngeld und so weiter. Also da ist nun wirklich einiges passiert, das darf man auch nicht verschweigen. Und auf diesem Weg muss es weitergehen. Wir wissen ja, wo es brennt. Ne? Wir müssen nur, wie gesagt, ein bisschen mehr Drive könnte nichts schaden. Ja. Frauen sind sehr viel selbstbewusster geworden. Das ist wunderbar. Sie fordern die Anerkennung ihrer Leistung. Sie fordern Respekt. Und sie wehren sich gegen die alltägliche Gewalt. Das wird deutlich sichtbar an der MeToo-Debatte. Diese Debatte fällt in eine Zeit, in der es wieder salonfähig wird, Frauenrechte und Chancengerechtigkeit in Frage zu stellen. Antifeministische Meinungen werden offen von den Rechtspopulisten vertreten. Die Sehnsucht nach den guten alten Rollenbildern lebt hier wieder auf. Und leider nicht nur bei Männern. Wir müssen aber aufpassen, dass der Zug nicht rückwärts fährt und mühsam errungenes Terrain nicht verloren geht. Nichts ist, wie wir wissen, für immer errungen. Ja, wir wissen, dass uns auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft nichts geschenkt wird. Das kann uns alle, Frauen wie Männer, nicht erschüttern. Wir sollten uns mobilisieren und auch solidarisieren. Schließlich wollen wir vor den strengen Blicken unserer Vorkämpferinnen, die es noch so viel schwerer hatten, denn auch bestehen. Ich zitiere zum Schluss noch einmal Minna Kauer. Sie mahnte schon Ende des 19. Jahrhunderts die Frauen, nicht auszuruhen, denn es ist noch nicht vollendet, was wir begonnen. Und ich kann hier versichern, nein, wir werden nicht ausruhen. Herzlichen Dank.